Ja, guten Morgen miteinander. Ich bin heute derjenige, der diese Predigtserie starten darf. Nächste Woche bin ich dann in anderen Gemeinden hier im Zürich-Unterland, Krishona-Gemeinden, und die Prediger aus den Gemeinden sind dann hier. Ich habe damals vor ungefähr 2-3 Monaten den Titel abgeben müssen für die Predigt, und dann habe ich da was geschrieben mit Vergebung und Vertrauen und so. Und deswegen ist das eigentlich ein ganz guter Einstieg für die Predigt heute, weil das wäre die erste Herausforderung für euch, dass ihr mir vergebt, dass ich heute nicht über dieses Thema, das ich damals als Titel gesetzt habe, predige, sondern einfach was ganz anderes. Das war damals so eine Idee oder so ein Eindruck, das könnte was geben, und in der Nachforschung hat sich gezeigt, die Spur hat sich verloren, beziehungsweise das ist einfach nicht aufgegangen, das Thema. Dann habe ich gedacht, gut, ihr seid wahrscheinlich bereit, mir zu vergeben, wenn ich dafür was anderes liefere. Also heute geht es um den Umgang mit Verletzungen. Wie können wir vergeben? Und ich habe dazu ein Gleichnis ausgegraben, ein Gleichnis, was im Matthäus 18 steht. Das ist ein bisschen speziell, das Gleichnis, weil das finden wir in keinem anderen der Evangelien. Also das ist was Besonderes, und ich genieße das, wenn so besondere Sachen sich mir zeigen. Matthäus 18, für die, die es mitlesen wollen, auch am Beamer. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? 7-mal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort, nicht 7-mal, sondern 77-mal. Darum hört dieses Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückbezahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei, und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Türe hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an: Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, wurden sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm: Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückbezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jenen von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Erster Eindruck, wie ich diesen Text gelesen habe: Gott weiß alles. Bevor die Geschichte losgeht, die Jesus erzählt, geht es ja erstmal so um diese Frage von Petrus: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? 7-mal? Und ich habe mich gefreut über die Frage, weil das zeigt, auch schon damals unter den Jüngern war das Thema Vergebung wichtig. Und es war ein Thema, also auch schon damals war das so, dass Jünger immer wieder aneinander schuldig wurden. Das ist nicht erst heute, wo alles so viel schlechter und viel schlimmer ist und so, sondern schon damals, als Jesus unter den Jüngern schon gewirkt hat, war das eine Frage bei denen. Und diese Frage, die zeigt mir, da ist viel Menschenverstand da gewesen bei dem Petrus, weil das zeigt ja so ein bisschen, irgendwo hat alles eine Grenze. Also wir sind ja schon sehr großzügig so. Also meistens, also fast immer. Aber irgendwann hat alles eine Grenze. Und beim Petrus war das 7-mal. Und ich wette, und das meinen auch viele andere, die den Text studieren, der war der Meinung, er ist extrem großzügig. Weil eigentlich ist es ja schon unglaublich nervig, wenn man zweimal jemandem vergeben muss, vor allem wegen der gleichen Sache und so, oder? Und ich finde es cool, weil das passt auch gut zu der Überschrift von dem Abschnitt jetzt der Predigt. Gott weiß alles. Der Petrus, der entscheidet die Frage nicht für sich alleine. Der sagt nicht, ja, ich weiß selber Bescheid, sondern er geht mit dieser Frage zu Jesus, als den Gottes Sohn, der eben alles weiß. Und das finde ich super, weil das ist ein Bild für mich, wie ich auch mit Fragen umgehen möchte. Fragen, die ich habe. Fragen, die sich mir das Leben stellt. Und wir merken, die Frage ist unglaublich gut bei Jesus aufgehoben. Vielleicht haben ein paar gestutzt, wie sie da von mir gehört haben, 77 Mal, weil die meisten haben andere Worte im Ohr. Und da will ich überhaupt nicht drüber streiten, weil egal, ob da 77 Mal steht oder 70 Mal, 7 Mal, was in den meisten Übersetzungen so wiedergegeben wird, das Ergebnis ist immer genau das Gleiche, dass wir grenzenlos vergeben sollen. Es ist keine Frage von Aufrechnung oder von Berechnung, sondern es ist immer die klare Ansage, weit mehr, als du dir das vorstellst. Weit mehr, als du dir das vornimmst. Und dann erzählt Jesus diese Geschichte. Und wenn Jesus so Geschichten erzählt, dann kann man dazu auch Gleichnis sagen. Und bei diesem Gleichnis, deswegen heißt es auch Gleichnis, da gleicht meistens eine Person Gott. Und jetzt in diesem Gleichnis, also in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, da gleicht der König Gott. Und wenn wir also jetzt über den König was erfahren, dann bedeutet das, wir erfahren gleichzeitig was über Gott. Und das Erste, was wir von diesem König oder eben von dieser Gottfigur, kann man auch sagen, erfahren ist, gleich zu Beginn brachte man einen, Klammer auf, Diener vor den König, der ihm 10.000 Talente schuldete. Passt auch wieder zu diesem Titel, den ich gesetzt habe, Gott weiß alles. Das ist so die Grundbotschaft dieses Gleichnisses, es kann nichts versteckt werden. Das wäre uns ja manchmal ganz lieb, oder? So Sachen unter den Teppich kehren und dann ist es weg und so. Aber meistens kommt es ja unter dem Teppich irgendwann wieder raus. Und das ist das, was da auch in diesem Bild, in diesem Gleichnis transportiert werden soll. Gott weiß es. Alles. Und das reicht im Moment einfach mal, das wahrzunehmen. Nachher wird das nochmal aufgenommen. Ihr werdet das nochmal hören, was es für mich auch bedeutet. Aber im Moment reicht es einfach zu wissen, Gott weiß es. Und das Zweite, was wir in diesem Gleichnis über den König lernen, es ist eine wahnsinnig großzügige, unverdiente Vergebung da. Es heißt da, der Mann warf sich vor dem König nieder und bat ihn auf Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen, Klammer auf, was wahrscheinlich eh nie möglich gewesen wäre, Klammer zu. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Mann, wie großzügig, er vergibt, er erlässt. Und er setzt den Diener auch noch frei in dem Sinn, dass der wieder ein ganz neues Leben leben kann. Und einmal mehr merke ich, da wird was vom Evangelium sichtbar. Das Evangelium, das ich, wenn ich gefragt werde, so erkläre. Du bist weit schlechter, als du dir vorstellen kannst oder als du denkst. Aber Gottes Liebe für dich ist viel größer, als du je zu hoffen gewagt hast. Und das merken wir wieder einmal mehr in diesem Gleichnis. Unverdiente Gnade. Unverdient wird da vergeben. Und das erinnert mich an zwei andere Verse im Neuen Testament, wo völlig klar wird nachher, Gott meint es ganz ernst mit dieser Vergebung. Ich habe heute hier ein Kreuz mitgenommen, weil das hat mit dem Thema ganz viel zu tun, mit dem Thema Vergebung. Und als Jesus an diesem Kreuz hing und so in den letzten Zügen, da sagt Jesus Folgendes. Jesus sagte am Kreuz, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Und das heißt für mich, diese ganze Schuldfrage, diese ganze Frage, wohin kann ich mit meiner Sünde gehen, die ist da geklärt. Es ist vollbracht. Im Römer 6 lesen wir es noch auf andere Art und Weise. Das heißt, dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Bisschen kompliziert, gebe ich zu, aber die Grundaussage ist, die Sünde ist bezahlt. Die Macht der Sünde ist gebrochen, wir sind frei. So wie dieser Knecht hier oder dieser Diener hier im Gleichnis freigesetzt wird, die Schuld erlassen, ein ganz neues Leben möglich ist und wir sehen was von diesem Leben, aber in Jesus Christus für Gott. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, jetzt für und mit Gott zu leben in einer Art und Weise, wie wir es vorher nicht hätten können. Und eines der Kennzeichen dieses Lebens für und mit Gott ist eben die Vergebung. Im Vers 28, Matthäus 18, im Predigtext heißt, doch kaum war der Mann zur Tür heraus, da traf er einen anderen Diener und dann geht es los, oder? Dramatische Szenen, bezahl, was du mir schuldig bist. Wir reden hier von 100 Denaren, das ist ein Klacks. Also gegenüber der Schuld, die der Diener hatte, das sind ungefähr 100 Millionen, haben da so ein paar ausgerechnet. Ich würde da meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, aber ich glaube das jetzt einfach mal. 100 Denare, das ist ein Witz, oder? Also das ist ein Klacks dagegen. Und trotzdem, der will das Geld rauspressen. Damals hat man die Leute ins Gefängnis gesperrt, die Frau und die Kinder als Sklaven verkauft und hat dann probiert, von den Verwandten das Geld zu bekommen und dann wurden die Männer auch wieder freigelassen. So war das damals, das ging so ab. Einfach, dass man das so die Hintergründe ein bisschen besser versteht. Schlussendlich geht die Geschichte ja schlecht aus für den Mann. Also das kommt nicht gut, oder? Und ich wette, es sitzt jetzt hier niemand im Raum, der sagt, ja, Vergebung ist wirklich Mist. Also das braucht man nicht, geht auch ohne, so nach dem Motto, Beziehungen gelingen auch ohne Vergebung. Aber trotzdem merke ich auch bei mir selber, dass Vergebung häufig gar nicht einfach ist. Das ist ja nichts, was einfach so gelingt. Und deswegen habe ich mich gefragt, wie kann Vergebung gelingen? Was sind so Bestandteile von geglückter Vergebung? Und das Erste ist für mich anerkennen, dass ich verletzt wurde. Anerkennen, dass ich verletzt wurde. Wenn man mit jemand anderem einen Unfall hat und hinterher blutet man am Arm oder so, dann ist recht einfach zu sagen, du, ich bin verletzt. Ist auch recht klar, oder? Ich meine, wenn es da blutet und so, da... Wenn wir mit Menschen zu tun haben und es passiert irgendwas, der lügt mich an oder ist einfach taktlos oder ignoriert mich oder er missbraucht mein Vertrauen Oder er unterstützt mich nicht in der Art, wie ich das eigentlich erwartet gehabt hätte oder zugute gehabt hätte. Oder er vergisst meinen Geburtstag. Oder viele, viele andere Möglichkeiten, die sich im Zusammenleben immer ergeben. Kann ich dann meine Verletzung erkennen und dazu stehen? Oder sage ich ganz schnell, ah, ist ja nicht so schlimm. Oder sagen vielleicht andere zu mir, Herr Mann, jetzt tu nicht so, sei doch nicht so wehleidig. Aber das Erste, und das ist das, was wir auch bei dem König wieder lernen können, das Erste ist, dass wir Schuld, die an uns begangen wurde, wahrnehmen. Gott weiß alles, habe ich damals da als Titel gesetzt. Und es gilt auch hier, dass wir darüber wissen, wo wir verletzt sind. Das ist der erste Punkt beim Thema Vergebung, dass wir das wahrnehmen und dass wir dazu stehen und dass wir nicht einfach so drüber weggehen und sagen, ja, ist ja alles nicht so schlimm, ist halb so wild und ja. Ich möchte euch von einem Freund erzählen, den ich gehabt habe, da war ich ungefähr 8 Jahre. Da hatte ich einen Freund, der hat bei mir in der Nähe gewohnt. Das war eigentlich was Seltenes, weil die meisten haben nicht bei mir in der Gegend gewohnt, mit denen ich Kontakt hatte, aber der hat bei mir in der Gegend gewohnt. Deshalb war das ein wichtiger Freund für mich. Weil wir konnten dadurch auch jede Woche abmachen. Wir waren unabhängig von den Eltern, die uns da irgendwie fahren mussten. Und deswegen war das so, der ist eine Woche war er bei mir und die andere Woche war ich bei ihm. Und so ging das immer so im Wechsel. Und zu der Zeit hatte ich einen echten Schatz. Einen richtigen Schatz. Das war eine Pflastersammlung. Ihr müsst gar nicht lachen. Das war mein Schatz, weil die hatte ich sehr nötig, weil ich habe damals schon immer ein Sackmesser im Sack gehabt und dementsprechend gab es auch ab und zu ein paar Unfälle da mit dem Sackmesser. Aber die Pflaster, die waren noch für anderes gut. Die hatten so Aufdrucke, so Comics. Und die hatten verschiedene Größen und die waren für verschiedene Zwecke zum Teil schon wie zugeschnitten. Also ich hatte immer ein paar Pflaster dabei, das waren so Fingerkuppenverbände. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Also ich bin Profi da drin, ich habe viel Ahnung. Und ich hatte dieses Pflasterset in so einer kleinen Plastikhülle, das hatte ich da bei mir im Kasten. Und ich habe gar nicht gemerkt, dass es fehlt, weil am Anfang, wenn irgendwas bei mir fehlt, denke ich immer, ach Alex, du hast es irgendwo verlegt oder du hast es irgendwo hingetan und nicht mehr, weiß nicht mehr und so. Also ich hätte das wahrscheinlich auch eher sehr, sehr spät gemerkt, dass es wirklich fehlt. Aber ich war einmal wieder bei meinem Freund und habe dort irgendein Buch aus dem Kasten rausgeholt und da sehe ich, mein Pflasterset. Und es war nicht dort, weil ich es ihm geschenkt habe. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich gefühlt habe. Ich war total enttäuscht. Aber ich hatte auch keinen Mut, ihn zur Rede zu stellen. Ich habe mich dann sehr schnell verabschiedet. Habe mich bei meiner Mama ausgeheult. Und habe ab dann Ausreden erfunden, warum ich nicht mehr mit ihm abmachen will. Wir haben bis heute nicht mehr einmal abgemacht. Jetzt sind nicht alle Fälle, wo wir verletzt werden, so eindeutig wie jetzt da bei dem Kollegen, oder? Das ist nicht immer so eindeutig. Es ist ja auch nicht immer Diebstahl, oder? Also ich würde behaupten, in den wenigsten Fällen ist es Diebstahl. Aber die Verletzung ganz ernst zu nehmen und wahrzunehmen, das ist Nummer eins, wenn wir vergeben wollen. Der König, der hat es vorgelebt, der wusste von jedem, wie viel er schuldig ist. Und das ist die erste Lektion aus diesem Gleichnis für mich. Anerkennen, dass ich verletzt wurde und diese Verletzung auch tatsächlich zu spüren. Und dann gibt es was ich schlussendlich genannt habe, ändere deine Sichtweise. Ah, Moment. Ah. ich muss euch doch erzählen, wie ich zu der Waage gekommen bin. Ich hab ein E-Mail geschrieben an ein paar ältere Leute aus der Gemeinde in der Hoffnung, dass ich so eine Waage bekomme. Und dann hinterher kam zum Beispiel eine Rückmeldung, ja, was ist eigentlich eine mechanische Waage? Was meinst du eigentlich? Okay, also ich habe sowas gemeint für alle, die das wissen wollen. Wenn ich mal wieder nach einer mechanischen Waage frage, weiß ich aber jetzt, ich kann mich gleich an den Paul wenden, weil der Paul, der hatte sowas im Keller daheim. Die war sogar gar mal geeicht, das ist sie jetzt nicht mehr, da ist 95 da als Eichstempel drauf, aber sie funktioniert noch. Und ich möchte euch was demonstrieren, weil das ist was ich wie mitgenommen habe als Bild. Und ich möchte euch das als Bild auch mitgeben. Wenn jemand dich verletzt, und du bist vorher im Gleichgewicht, du hast Frieden. Hä? Frieden, das ist Gleichgewicht. Hä? Deswegen, ich hätte eigentlich gerne eine gehabt, wo man arretieren kann. Hätte man können ein bisschen bescheißen, aber das machen wir natürlich nicht. Also wir haben Frieden, das heißt, hier ist ausgeglichen, das ist alles in der Waage. Und dich verletzt jemand, dann ist das wie wenn jemand hier ein Gewicht drauflegt. Das saust sofort ab, also ich kann sogar ein kleineres Gewicht, das ist jetzt 100 Gramm, da drauf. Also ihr merkt, das reagiert sofort. Und meistens ist diese Reaktion irgendwelche Gefühle. Ich sage das jetzt einfach mal so, ohne jemandem was zu unterstellen. Aber wenn dich jemand verletzt, dann hast du meistens irgendwelche Gefühle. Und das ist das, was ich hier demonstriere. Du bist nicht mehr ausgeglichen. Ist auch schwierig. Jetzt das Gleichnis, das wir hier haben, das könnte, also ich lege jetzt mal hier 500 drauf, weil das ist mal ein richtiges Gewicht. Ja? Das Gleichnis könnte man so verstehen, in dem Sinn, denk doch dran, dass du selber auch Schuld hast. Also das Gleichnis dort, das Jesus erzählt, das geht ja so, der eine, der hat die Schuld vergeben bekommen und dann erwarten eigentlich alle, der vergibt auch dem anderen, oder? Das ist so die Erwartung, die wir bei der Geschichte haben und dann geht es ganz anders aus. Das ist typisch für Jesus, dass es anders ausgeht. Da könnte man drauf kommen, dass man zum Beispiel sagt, ja Alex, du hättest ja dran denken können, dass du manchmal von den 50 Pfennigen, die eigentlich für die Kollekte in der Kirche bestimmt waren, abgezweigt hast, weil du wusstest, wo die liegen bei dir daheim. Also du hättest ja dran denken können, dass du ja auch nicht immer ehrlich mit dem Eigentum anderer Menschen umgegangen bist. Das wäre so ein Gegengewicht, oder? Du hättest auch dran denken können, dass andere Bereiche in deinem Leben nicht immer so gut laufen. Dann das nächste Gewicht. Und du hättest dran denken können, dass die Schuld, die Gott dir vergeben hat, die ist ja sowieso riesiger, also viel riesiger als das hier. Und irgendwann hätte man sagen können, okay, die Waage ist wieder zufrieden, oder? Also es gibt Leute, die legen das Gleichnis so aus. Sozusagen ändere deine Sichtweise. Tu doch nicht so, du weißt doch, was du alles selber für Dreck am Stecken hast. Und dann gibt es so wieder so einen ausgeglichenen Ding, oder? Das Problem am Ganzen ist, die Verletzung, die ist nicht weg. Also, jetzt schon, oder? Aber jetzt, also. Das heißt, du bist zwar wieder etwas zufriedener, du kannst vielleicht auch zu dem sagen, ja gut, ich vergebe dir, ich habe meinen Eltern auch schon 50 Pfennig gestohlen aus dem Vorrat an Opferstock Münzen, aber mit dem ist das nicht, also die Verletzung ist nicht weg. Die Verletzung ist weiter da. Also ändere die Sichtweise oder, wie das andere Leute ausdrücken, relativieren. Also, ja, ist ja nicht so schlimm, ich mache ja auch Fehler. Das kennen wir auch aus der Welt, oder? Das kennen wir sogar aus der Gemeindeleitung. Ich war ein halbes Jahr hier in Rümlang in der Gemeindeleitung und wir hatten eine Sitzung und ich habe gesagt, oh Mist, das ist mir untergegangen. Da da bricht es aus einem aus der Gemeindeleitung hervor und sagt, oh Alex, ich bin so froh. Und dann habe ich gedacht, was? Warum ist der jetzt froh? Er sagt, ah, ich habe jetzt gerade gemerkt, du bist auch nur ein Mensch. Ich fand es so herzig damals, weil ich gedacht habe, haben die das nicht schon vorher gewusst? Also ich bin auch nur ein Mensch. Also für die, die das bisher nicht gewusst haben, jetzt wisst ihr es. Und das ist so ein Prinzip, das wenden wir ganz häufig an. Aber das ist nicht die Grundaussage, dieses Gleichnisses. Also da geht es nicht darum, ja, du hast auch schon ganz schön viel Dreck am Stecken, jetzt sei nicht so, die kleine Verletzung, das wiegt das allemal auf, weil dadurch geht die Verletzung nicht weg. Die Verletzung bleibt da. Und deswegen möchte ich noch einmal zurückkehren zu dem, was ich für das Wesentliche von diesem Gleichnis halte. Das ist, schau, was Jesus für dich tut. Im Gleichnis ist diese unverdiente, großartige Vergebung, die für den Knecht hier passiert, ganz am Anfang, oder? In einem anderen Vers, Jesaja 53, Vers 5, aber er, Jesus, ist um unsere Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Das ist am Kreuz passiert, diese Zerschlagung, auch körperlich. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ganz häufig wird es nur so ausgelegt, oder ich habe das bisher auch ganz häufig nur so verstanden, dass es da um unsere Schuld geht, die wir abgeben können an Jesus. Aber es sagt, glaube ich, noch ein bisschen mehr, dieser Text, vor allem im Jesaja, dass es auch darum geht, das, was uns an Verletzungen angetan wird, und sei es noch so groß, das möchte uns Jesus abnehmen. Warum? Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das heißt, wir können einen anderen Umgang mit unseren Verletzungen pflegen als dieser Umgang, ja, ist ja nicht so schlimm, ich bin ja auch ein Schlechter. Und wie sieht es ganz konkret aus? Was sagt die Bibel über dieses Phänomen oder über diesen Vorgang? Wenn ich die Predigt in einem Satz heute zusammenfassen müsste, dann heißt die Predigt in einem Satz zusammengefasst, der Punkt 4, gibt die Rache an Jesus ab. Gib die Rache an Jesus ab. Und wenn ich so den gesamtbiblischen Zusammenhang dieses Themas nehme, dann glaube ich, das ist tatsächlich das, was uns die Bibel sagen möchte zu dem Thema Vergebung. Und dann, bin ich überzeugt, gelingen auch Beziehungen. Jetzt sagen vielleicht die meisten, ja, so Alex, du übertreibst mal ein bisschen, oder? Ich möchte mich ja gar nicht rächen. Ich habe zwar auch Verletzungen, ich kenne die, oder? Gibt da so ein paar Sachen, was mir Leute angetan haben, aber rächen, also komm, ich möchte mich ja nicht rächen, oder? Das Problem ist, und das merke ich immer wieder, wenn ich Actionfilme im Fernsehen schaue, das Thema Rache ist dermaßen präsent bei uns. Und das ist ein Konzept, das wir uns die ganze Zeit, egal ob das Computerspiele sind oder Firmenintrigen oder Fernsehfilme, das ist ein Konzept, das wir uns die gesamte Zeit immer wieder reinziehen. Manchmal vielleicht sogar total ungefiltert. Also ohne, dass wir es überhaupt merken. Und das Konzept der Rache ist das Gegenkonzept zu dem, was Jesus uns mitgeben möchte für unsere Beziehungen. Ich möchte Rache vergleichen mit zwei Nachbarn. Der eine hat dem anderen den Apfelbaum umgesägt. Dann geht der andere zum einen und sägt ihm auch den Apfelbaum um. Das ist das Prinzip der Rache. Meistens sägt er aber nicht nur einen um, sondern gerade zwei, dass es ihm so richtig gezeigt hat. Das Ergebnis ist nachher, dass beide nachher im Herbst keine Äpfel ernten. Das ist das Ergebnis der Rache. Aber wie kann Ausgleich passieren? Wie kann hier der Ausgleich passieren, dass wir wieder Frieden finden? ohne dass wir Rache üben. Römer 12, Vers 19 gibt uns einen Hinweis. Da heißt es, rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes, denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. Das heißt, die Verletzung loszuwerden, geht schlussendlich nur, indem wir es bei Jesus abladen. Ich werde das nachher noch ganz praktisch zeigen, aber ich habe gemerkt, ich habe einen Punkt vergessen, der dünkt mich doch recht wichtig. Wenn du sagst, ja, ich will ja dem anderen nichts Böses, also das mit Apfelbaum umsägen, das würde ich nie machen, dann mach einen kleinen anderen Test. Kannst du, wenn andere Leute im Raum sind und die Person, die dich verletzt hat, ist nicht da, kannst du dann positiv über die Person reden? Mach mal den Test und dann merkst du ganz genau, das ist Rache, wenn du ehrlich bist. Das ist Rache. Über jemanden, ohne seine Anwesenheit, schlecht zu reden, ist Ausdruck von Rache. Deswegen, wenn ihr mich erwischt, dann sagt's mir bitte. Das ist mir ganz ernst. Weil dann merke ich, da gibt es noch was aufzuräumen. Da habe ich es verpasst, die Verletzung tatsächlich abzugeben. Aber ich weiß ganz genau, die Beziehung wird nicht gelingen, wenn ich das nicht immer wieder tue. Ich habe ein Gebet vorbereitet. Und das Gebet, das lädt uns ein, das, was wir mitnehmen an Verletzungen in unserem Leben, abzugeben. Das nicht hier drauf liegen zu lassen. Das auch nicht einfach leichtfertig so zu tun, wie wenn wir das aufwiegen könnten mit irgendetwas anderem, sondern das tatsächlich abzugeben. Dorthin, wo es hingehört. Zu Jesus Christus, weil er es trägt und er trägt es gerne und gut. Und die Verheißung, die wir bekommen, die ist ja riesig. Die Verheißung bedeutet nämlich, dass wir tatsächlich Frieden bekommen, wenn wir die Rache abgeben. Dass wir tatsächlich was viel Besseres erlangen, als wenn wir das Gewicht immer noch bei uns behalten. Ich möchte euch dieses Gebet mitgeben, das ich sehr wertvoll finde. Und das ist ein Gebet, das ist wahrscheinlich nicht nur einmal relevant, sondern das ist immer wieder relevant. Und zwar immer wieder dann, wenn die Dinge wieder hochkommen, wenn die Dinge wieder schmerzen, wenn die Verletzung wieder aufgeht. Ich möchte es euch einmal vorbeten und ich möchte euch einladen, nachher einen Moment einfach Stille zu halten, euch konkrete Situationen in eurem Leben, wo ihr verletzt worden seid, zu überlegen und dann jeder für sich am Platz im Stillen das Gebet nochmal zu beten und dort das einzusetzen, wo es hingehört. Das Gebet heißt, Herr Jesus Christus, der Täter hat eine große Strafe für die Verletzung verdient, die er mir angetan hat. Dazu stehe ich als Christ, weil ich dieses Prinzip auch in der Bibel erkenne. Weil ich aber an dich glaube, weiß ich, dass die wahre und tiefe Gerechtigkeit bei dir ist. Ich verzichte darum darauf, mich in Worten, Gedanken und Taten zu rächen und dabei zwangsläufig neues Unrecht zu tun. Stattdessen gebe ich die Rache an dich ab. Du sagst, die Rache ist mein. Den Schuldschein, den ich bisher festgehalten habe, oder im Bild gesprochen, das Gewicht, das ich bisher noch bei mir hatte und der mich selbst belastet hat, will ich nicht mehr haben. Ich will ihn ein für alle Mal an dich abgeben. Amen. Ich lade euch ein, einen Moment von der Stille, einen Moment, wo ihr euch mal überlegen könnt, was sind die Verletzungen, vielleicht auch die Verletzungen in den letzten Tagen oder in der letzten Woche, oder Verletzungen, die schon sehr alt sind. Und Verletzungen, die es wert wären, endlich hierhin zu bringen. Hier ans Kreuz. Damit wir Frieden finden können. Und dann betet dieses Gebet. Und ich sag euch, wahrscheinlich wird es nach dem ersten Mal beten nicht anders sein wie vorher. Und dann nehmt das Gebet wieder nach vorne und betet es wieder. Und das Tolle ist, wenn wir so damit umgehen, sind wir immer wieder im Kontakt mit Jesus Christus. Und wer im Kontakt mit Jesus Christus ist und bleibt, der wird verändert. Und das ist meine Hoffnung auch für uns, für mich, auch in dem Bereich, wo wir verletzt wurden. Amen. Herr Jesus Christus, dir ist nichts verborgen. Auch die Verletzungen, die wir mit uns herumtragen, die uns belasten, die uns hemmen in der Begegnung und die wir selber nicht loswerden. Du weißt um all das. Und es ist dein Anliegen, Herr Jesus Christus, heilend, befreiend, vergebend da zu sein. Das gilt zuallererst uns, aber das gilt auch für unsere Gegenüber. Ich bitte dich, Herr Jesus Christus, dass du uns anrührst durch deine Liebe, dass du uns begegnest und dass du deine Arme ganz weit öffnest, dass wir uns trauen, das, was uns verletzt hat, dir abzugeben. Nicht mehr schlecht zu reden über andere, nicht mehr uns zu beklagen über vergangene Chancen, sondern uns auszustrecken nach dir und dem Leben, das du schenkst, weil du gibst genug. Du liebst genug und du hast genug, dass du uns das gibst, was wir brauchen. Und ich danke dir, dass wir all das andere deswegen loslassen können, all das, was uns an Ideen oder an Möglichkeiten, die wir durch eine Verletzung verpasst haben, auch loslassen sollen. Und Herr Jesus Christus, ich bitte dich, dass dieser Prozess immer wieder gelingt. Ich bitte dich, dass wir uns ganz nah bei dir halten können, dass dieser Prozess gelingt. Und ich danke dir, dass du das möglich machst. In deiner großen Liebe. Amen.